Wecke deine Lebensfreude. Der psychologische Podcast von und mit Maja Günther
und Claudia Morgenstern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über den Umgang mit dem inneren Kritiker. Und da stellt sich natürlich als allererstes die Frage, was ist denn der innere Kritiker eigentlich?
Ja, und der innere Kritiker, das ist die Stimme in unserem Kopf, die uns regelmäßig auf unsere Schwächen und Unsicherheiten aufmerksam macht. Und die kann auch manchmal ganz schön laut sein, diese innere Stimme, was dann natürlich für uns auch unangenehm wird. Und der innere Kritiker, das ist ein negatives Selbstgespräch, was wir in unserem Kopf führen und auch ein überzogenes inneres Kritisieren. Also das ist schon immer sehr absolut formuliert dann in unseren Gedanken, die da im Kopf herumspuken und eher etwas, was uns dann blockiert in unserem Tun.
Und der innere Kritiker, also wie ja Kritiker schon sagt, der macht uns aufmerksam auf unsere Schwächen und auf unsere Unsicherheiten. Und wenn wir uns das mal vorstellen, dass wir so einen Kritiker in uns sitzen haben, der uns auf unsere Schwächen hinweist und uns suggeriert, wir sind nicht gut genug oder wir sind nicht stark genug oder nicht schön genug oder was es alles gibt an Kritik, die man so äußern kann, dann können wir uns auch vorstellen, wenn der so überzogen ist, dass das überhaupt keine objektive Sichtweise ist. Also der übertreibt maßlos.
Ja. Das ist ein Schlitzohr.
Ja. Und der ist total einseitig.
Ja, genau. Also und sehr negativ in seinen Formulierungen und sehr drastisch natürlich. Und den erkennen wir auch immer wieder gerne, dass er sehr absolut diese Gedanken formuliert oder sehr radikal oder sehr gerne auch in Muss-Sätzen zu uns spricht. Und das sind dann auch so Sätze wie, das schaffst du nie, du hast keine Freunde, irgendetwas stimmt nicht mit dir, alle anderen sind klüger als du. Also man merkt, das ist schon sehr hart.
Wie massiv.
Diese, ja, sehr massiv, sehr hart, wie er diese Gedanken formuliert. Und was aber vielleicht auch beruhigend sein kann, ein jeder von uns kennt diesen inneren Kritiker auch bei sich. Ne? Also, dass man da jetzt nie ganz vor gefeit bleibt. Also, ich habe auch einen inneren Kritiker in mir und es ist gut, ihn zu kennen.
Ist gut, ihn zu kennen, aber auf der anderen Seite sind wir ja natürlich auch Vertreter der positiven Psychologie und gerade beim PAL Verlag, da geht es ja auch ganz viel darum, die Perspektive auf das Positive zu lenken und deswegen ist es auch so ein Thema, was mir speziell jetzt auch total Spaß macht, weil das für mich schon auch so eine Haltung und so eine Lebensübung ist, den inneren Kritiker zu begegnen und dann sich ganz selbstbewusst dagegen zu stellen.
Ja, und zugleich auch diesen inneren Kritiker immer durchaus Gehör zu verschaffen, dass er jetzt nicht irgendwie total verbannt wird, dass wir ihn hören, aber dann auch nicht alleine stehen lassen, ne? Sondern auch so zu schauen, was wäre ein gutes Gegengewicht. Ja? Mhm.
Da kommen wir zu der Frage, wie ist denn der innere Kritiker eigentlich entstanden? Also wir werden ja nicht geboren mit einem inneren Kritiker, sondern der entsteht im Laufe der Entwicklung. Und hat natürlich seine Wurzeln auch in der Kindheit, wo wir lernen, wo wir für bestimmtes Verhalten von Eltern anerkannt und geliebt werden und für andere Dinge auch kritisiert werden.
Und wir lernen dann, dass wir unseren Bezugspersonen gefallen wollen. Und der innere Kritiker, der will uns erstmal vor Schaden schützen. Der will, dass wir geliebt und anerkannt werden. Und wenn ich dann aber die Stimme zu laut werden lasse, dann bin ich irgendwann in so einer ganz vorsichtigen Haltung. Ich darf jetzt gar keine Fehler mehr machen, um nicht die Liebe und Aufmerksamkeit meiner Umgebung zu verlieren. Und dann wird diese negative Stimme zu laut und wir werden immer strenger mit uns.
Das ist auch ganz interessant, dass sich Kritik mehr verfängt als Lob. Also wir speichern Kritik häufiger und eher ab, als wenn wir gelobt werden für irgendwas. Und es ist auch manchmal so, wenn ich Klienten in den Stunden frage, was ist denn gut gelaufen, was haben ihre Eltern zum Beispiel denn an ihnen gut gefunden, dann fällt denen erstmal wenig ein und sie müssen wirklich kramen im hintersten Stübchen und aus den ganz hinteren Ecken des Gehirns raus sortieren, wofür sie denn auch gelobt wurden. Und wenn man fragt, ja, und wofür sind sie denn kritisiert worden, dann sind da ganz schnell ganz viele Dinge da. Und ich merke dann auch immer, dass das irgendwann so in Fleisch und Blut übergeht, dass man dann auch gar nicht mehr trennt, ist es jetzt die Stimme meiner Eltern aus meiner Kindheit oder bin ich das selber? Also das wird ja dann auch ganz schnell zu so einem ganz eigenen Kritikpunkt. Und dann fange ich natürlich auch an, mir selber gegenüber kritisch zu sein. Und damit steigen ja auch die Erwartungen. Also die Erwartungen, ich muss das perfekt machen und die Erwartung, ich muss allen genügen und die Erwartung, ich muss besser werden und alles auch, was mit Leistung zu tun hat. Ja.
Und wenn wir auf die Vergangenheit blicken, dass wir uns dann manchmal mehr Kritik merken können, weil es vielleicht auch was Verletzendes war. Und evolutionsbedingt ist es vielleicht sogar wichtig, dass unser Gehirn sich kritische Sachen gut merken kann, um uns zu schützen, ne? Also um uns nicht einer Gefahr auszusetzen. Also dass diese Schutzfunktion ein sehr großes Gewicht hat, ne? Auch wenn wir jetzt uns heute nicht mehr vor den Säbelzahntiger so schützen müssen, Gott sei Dank.
Sagen, ja. Der Säbelzahntiger.
Aber das ist ja evolutionsbedingt immer noch sehr verankert in unserem Gehirn, dass Gefahren, und vielleicht soll uns dann Kritik vor einer Gefahr schützen, das ist stärker verankert als ein positives Lob. Ne? Da ist schon eine Verzerrung auch in unserem Gehirn.
Ja, und dann fragt sich natürlich, was können wir denn tun, um diesen inneren Kritiker zu besänftigen? Also wie können wir dem entgegentreten? Und ich mache ganz häufig in meinen Stunden die Erfahrung, dass Menschen sich selbst gegenüber viel strenger sind als anderen gegenüber. Also ich hatte zum Beispiel neulich einen Mann bei mir sitzen, der was Neues anfangen wollte, was lernen wollte und der sich's nicht zugetraut hat. Und der Angst gehabt hat, dass er das nicht schafft und dass er scheitert. Und dann habe ich ihn gefragt, wie das denn wäre, wenn das andere machen würden und scheitern würden, ob das denn okay wäre. Und dann hat er so ganz selbstverständlich gesagt, ja klar ist das okay. Also bei anderen ist es überhaupt kein Problem. Die dürfen Fehler machen, die dürfen scheitern, die dürfen ausprobieren. Und dann habe ich erstmal nur so, war ich so stutzig und habe auch gedacht, ja, ist ja interessant. Was ist denn das andere Maß? Wieso legt er ein anderes Maß an bei sich selbst und bei anderen? Und tatsächlich ist der Link ist dieser innere Kritiker, dass er sich selbst gegenüber da unglaublich streng war und dass er quasi sich das verboten hat, was falsch zu machen oder irgendwas nicht zu schaffen und deshalb diese Hürde, etwas zu beginnen, riesig groß geworden ist.
Der blockiert uns dann, ne? Der innere Kritiker, wenn der zu laut wird. Und
das ist ja aber auch nicht objektiv. Also der könnte ja genauso erfolgreich sein wie jeder andere. Das stimmt ja in der Realität so gar nicht.
Ja. Und ich finde es dann hilfreich, ne, wenn du das so beschreibst, wenn man dann auch zusammen mit dem Klienten diesen absoluten Gedanken von dem inneren Kritiker mal aufschreibt, ne? Also das wäre dann in dem Beispiel, ich darf auf gar keinen Fall scheitern oder gar einen Fehler machen. Und wenn wir das dann mal so aufschreiben, also ich arbeite gerne auch mit so einem Flipchart, dass man den Satz dann einfach mal da stehen hat oder man kann ihn auch selber für sich aufschreiben, dass man dann merkt, oh, das ist ja wirklich drastisch formuliert. Und so würde ich ja bei meinem Mitmenschen das nicht von denen erwarten. Und dann merkt man auch, dass da ganz oft immer ein Muss in diesem Gedanken enthalten ist vom inneren Kritiker. Ne? Ich muss fehlerfrei das machen oder ich darf nicht scheitern.
Ja, ich hatte auch mal eine Frau, das fällt mir auch gerade noch ein, die hat sich keine Pausen erlaubt. Also die hat immer gesagt, ich muss das alles schaffen in der Zeit. Und das Ergebnis war, dass sie gar keine Mittagspause mehr hatte und rund um die Uhr durchgearbeitet hat. Und die hat auch gesagt, ja, die anderen dürfen Mittagspause machen, aber ich darf das nicht, weil ich muss das schaffen. Ja. Und es ist so spannend, finde ich, dass man so mit zweierlei Maß misst. Und da spielt natürlich auch die eigene Erwartung an sich selber eine riesengroße Rolle, dass man sich ja gleichzeitig aufoktroyiert, dass man perfekt sein muss und dass man zu jeder Zeit alles leisten muss.
Ja, ich muss das alles ohne Pausen schaffen,
genau.
Ne? Könnte dann der innere Kritiker von einem selber verlangen. Und wenn ich das entlarven kann, ne, und diesen Satz mal formuliere, dann merkt man, okay, also das geht sich gerade gar nicht aus.
Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie kann ich es denn abmildern? Also was kann ich denn jetzt stattdessen denken? Zum Beispiel, ich darf auch eine Mittagspause machen, damit ich selber stabil bleibe. Und ich bin ein Mensch, ja, ich kann nur Bestimmtes leisten und vielleicht ist ja auch das Pensum zu groß. Vielleicht ist es gar nicht so, dass ich meine Maschine und Reservebatterie anwerfen muss, sondern dass das gar nicht leistbar ist. Und ich darf schauen, was mir gut tut und wie ich stabil bleiben kann, trotz dem großen Pensum.
Es braucht dann von unserer Seite, um dem inneren Kritiker auch etwas entgegenzuhalten, ganz viel Selbstmitgefühl.
Ja. Ja.
Also wie würde ich mit jemand anderem umgehen in der Situation, dass ich mir das auch selbst zuteil werden lasse und dass ich mich auch ein Stück weit von dieser Gedankenwelt mit Abstand entferne. Also ich mache mir dann klar, dieser innere Kritiker, das ist meine Gedankenwelt, aber nicht die ganze Gedankenwelt. Mhm. Also es ist eine kritische Gedankenwelt und ich kann dann mich auch als Beobachterin vor diese Szene stellen und merken, aha, da kommen jetzt wieder Gedanken des kritischen Denkers in mir auf. Ich nehme die jetzt mal zur Kenntnis. Ich beobachte das und bewerte das gar nicht. Ich höre diese kritische Stimme und zugleich schaue ich, was gibt es denn noch für Gedanken?
Ja. Ja, und da ist es natürlich unglaublich hilfreich, wenn man sich erstmal bewusst macht, dass der Kritiker maßlos übertreibt. Und wenn man dann diesen inneren Abstand, Claudia, wie du sagst, wenn man den hinbekommt, dass man sich nicht identifiziert mit dem Kritiker, sondern dass man vorher die Grenze setzt und sagt, so, ich lasse mich nicht vereinnahmen von dir. Ich sehe dich, ich nehme dich wahr, aber ich identifiziere mich nicht damit. Ja, und dann kriegt man auch schon diesen Abstand.
Ja, dass man da auch für sich immer ein ganz guter Beobachter ist. Mhm. Ne? Ah, jetzt höre ich wieder den inneren Kritiker. Ich höre dich, aber ich bleibe nicht dabei stehen, ne? Weil die Gedanken, die kommen und die gehen. Und es kann sein, dass der innere Kritiker sehr vorschnell ist, dass man den Gedanken als erstes hört. Aber wenn ich dann warte, dann merke ich, dass da auch noch mal andere Gedanken danach kommen. Und ich darf nicht beim Kritiker stehen bleiben, ne?
Ja, und was kann uns noch helfen, den Kritiker zu besänftigen? Das sind die Vergleiche. Also wenn wir mal überlegen, in welcher Situation wir das Gefühl haben, dass der Kritiker laut wird, dann sind es vermutlich häufig Situationen, wo wir uns mit anderen vergleichen, wo wir sagen, ja, also die anderen, die sind alle viel schlauer als ich und die sind alle viel besser als ich und die können viel mehr und ich kann das niemals schaffen, alle anderen können das schon. Also man macht sich eigentlich schon im Vergleich immer schlechter und da auch mal drauf zu achten und zu gucken, dass man tatsächlich wahrnimmt, dass man einen Vergleich zieht. Ja, und wenn wir im zweiten Gedanken drüber nachdenken, ist es ja logisch, dass die anderen auch nicht alles können. Ja, die können vielleicht mal was besser, aber wir können auch mal was besser. Und letztendlich kommt es immer wieder aufs Gleiche drauf. Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Und das finde ich schon auch sehr hilfreich, sich dann in solchen Momenten bewusst zu machen, wir ziehen hier einen Vergleich und wir werten uns ab in dem Vergleich und werten die anderen auf in dem Vergleich. Und das heißt, das ist auch eine maßlose Übertreibung.
Wir können auch uns bewusst machen, dass der innere Kritiker uns vor etwas schützen will. Und dann kann ich auch so schauen, okay, vor was hat denn der innere Kritiker vielleicht Angst? Ne? Vielleicht hat er Angst, dass ich scheitere. Und dann braucht es einen liebevollen Gegenspieler zum inneren Kritiker oder einen liebevollen Begleiter von uns selbst, dass wir dann auch sagen, okay, was würde den inneren Kritiker ein Stück weit beruhigen? Das kann dann eben der Gegengedanke sein, der positive Gegengedanke. Wenn der innere Kritiker Angst hat zu scheitern, dann könnte der positive Gegenspieler heißen, du probierst einfach mal. Und wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Also das heißt, ich wende mich dem inneren Kritiker auch durchaus liebevoll und tröstend zu, weil der will mich ja auch vor etwas schützen. Und wenn ich weiß, vor was der mich beschützen will, dann kann ich ihn ja auch beruhigen mit einem positiven Gegengedanken.
Und dann kann der ja durchaus hilfreich sein und der darf auch zu uns gehören.
Ja. Ja. Genau, also wenn ich dem diesen Schutz zuspreche, dann merke ich, dann ist er nicht immer gegen mich, ne? Sondern der will ja auch mir was Gutes im Grunde genommen, aber er wird sonst zu laut, also es braucht etwas Beruhigendes und das kann der positive Gegengedanke sein.
Ja, jetzt haben wir euch noch einen Impuls mitgebracht. Wir haben uns überlegt, das ist vielleicht ganz schön, mal diesen Kritiker zu personifizieren. Und ich persönlich habe ganz häufig tatsächlich bei meinem inneren Kritiker das Bild vom Rumpelstilzchen, was ums Feuer tanzt. Und ich muss dann wirklich ganz häufig so direkt über mich selber lachen und denke dann immer, ah ja, der Rumpelstilzt ums Feuer und ich stehe daneben und beobachte das so und das ist mein Kritiker, das Rumpelstilzchen. Und es ist wahnsinnig hilfreich, weil man gleich so einen inneren Abstand bekommt. Und wenn ich selber dann diese Position einnehme, ich bin jetzt der liebevolle Gegenspieler und ich stehe da und beobachte meinen Kritiker, der da so richtig stampft und ums Feuer tanzt und der was will, ja, und der ist so ein bisschen stur, wie so ein kleines Kind, so ein stures Kind, dann kommt mir gleich immer so ein Lächeln auf die Lippen und dann bin ich auch mit mir selber, dann denke ich, ja, der darf sein, der meldet sich jetzt gerade wieder und ich lasse den jetzt da rumpelstilzen und versuche mich auf mich zu konzentrieren und mich zu zentrieren. Und es hilft unglaublich, dann zu überlegen, was kann ich denn jetzt für mich tun, was kann ich denn jetzt dem auch in meinem Verhalten entgegensetzen, weil der will ja irgendwas erreichen, indem er da rumpelstielst und ich überlege mir dann tatsächlich ganz konkret oft, wie kann ich mich jetzt aufwerten? Also was gibt es denn für Gegenbeweise dafür, dass ich Dinge schaffen kann oder dafür, dass ich durchhalten kann oder dafür, dass ich genauso gut bin wie alle anderen, von denen ich denke, dass sie vielleicht besser sind?
Ja, und diese Vorstellungskraft, die hilft uns dann ja auch, das Ganze zu entschärfen. Ne? Also wenn ihr euch jetzt bei der Anregung einfach auch selber so ein Bild vorstellt, wie sieht euer innerer Kritiker aus und wie sieht vielleicht auch dieser liebevolle Gegenspieler aus? Ne? Also was haben die für eine Figur? Ja? Also bei mir ploppt dann manchmal das Bild auf bei einem Kasperle-Theater, weil es ja da auch so ein bisschen überzogen ist. Bei mir ist es dann die fiese Hexe mit der Warze, die dann so eine kritische Stimme hat. Und der Gegenspieler ist vielleicht der freche Kasper, der dem dann was entgegenhält. Also sucht euch Figuren aus, die ihr damit verknüpft und der Kritiker bleibt am Ende nicht alleine auf der Bühne, sondern da gibt es einfach eine Figur, die dazukommt.
Und es ist auch ganz schön, die Figur, die dazukommt, dann wirklich sprechen zu lassen. Also sich ganz konkret zu überlegen, wie kann die diese Milde reinbringen und diesen Gegenpart, was würde die sagen?
Ja, und bei mir ist es zum Beispiel dieser freche Kasper, ne? Also der das Ganze doch, der ist so ein bisschen trotzig, der widerspricht der Hexe dann in dem Augenblick, ne? Aber es kann auch was Warmherziges sein oder was Freches, was euch da auch in der Vorstellung hilft, wenn ihr den inneren Kritiker bei euch hört, ne?
Ja, und wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, dann haben wir heute drüber gesprochen, was ist denn der innere Kritiker? Und wie ist er eigentlich entstanden? Und wie können wir den inneren Kritiker besänftigen?
Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann findet ihr viele weitere Folgen auf allen gängigen Podcast-Kanälen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.